Müssen wir erstmal aufbauen. Und gucken, was ich auf meinen Zettel geschrieben habe. Ich glaube, da stand Vorstellen ganz oben drauf. Also, erstmal vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier sein darf und euch kennenlernen darf. Es ist wunderschön, Christen zu treffen, überall, wo man hinkommt auf der Welt. Man hat einen gemeinsamen Punkt, Jesus. Kurz, du hast mich schon vorgestellt, ich bin der Benjamin, mit Nachnamen Fühltner, meine Frau Friederike, unsere Kinder Jemima, Noemi und Micha sind auch mit dabei. Wir kommen aus Aachen, deswegen die halbe Stunde, und gehen dort in Sasbachried in eine Gemeinde. Das ist eine Brüdergemeinde, aus der Ecke kommen wir, genau. Aber wir haben auch alles Mögliche schon kennengelernt und somit ist es auch schön, einfach euch hier zu besuchen und euch zu dienen. Ja, wie kam es denn eigentlich, dass ich hierher komme? Das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich, es sollte eigentlich im Januar hier das Upgrade-Seminar vom Arbeitskreis Jungschar stattfinden. Da bin ich der Mitarbeiter, der einfach die Kontakte pflegt und ein bisschen die Post macht. Und kam eigentlich auch dazu, weil ich eigentlich Jungschar-Mitarbeiter bin. Das ist eigentlich meine Berufung, würde ich behaupten. Und dadurch habe ich den Paul kennengelernt beim Upgrade davor. Und ja, aber ihr seid ja Austragende, dieses Jahr hieß es. Und der Paul ist derjenige, der das austrägt. Dadurch kam der Kontakt zustande. Jetzt ist das leider durch Corona ja nichts geworden. Dann haben wir das Ganze online gemacht. Und da waren wir ein bisschen im Kontakt per E-Mail und haben so ein bisschen auch so über das gesprochen, was in der Jungschar manchmal auch ein bisschen zu arbeiten oder zu schaffen macht. Die Kinder und auch die Mitarbeiter motivieren zum Beispiel. Und dann kam irgendwie, ach, es ist doch eigentlich schade, in Aachen sitzen welche, die machen Jungschar, in Rastatt sitzen welche, die machen Jungschar und alle kämpfen irgendwo, aber jeder kämpft für sich. Und es wäre doch gut, wenn wir uns da irgendwie mal einfach treffen können. Und dann war die Einladung da, dass der Paul sagt, dann komm doch einfach mal her. Du könntest ja auch predigen. Okay, ja, das probiere ich dann mal jetzt. Genau. So kam ich hierher. Und da ich Jungschar-Mitarbeiter bin, habe ich immer was dabei zum Veranschaulichen. Ich habe euch hier mal von unserer Birke vorm Haus einen Ast abgeschnitten. Seht ihr überall, gerade in den Wäldern, in den Parks, im Garten vielleicht auch. Da hängt noch ein bisschen Laub dran. Was es damit auf sich hat, verrate ich euch erst am Schluss. So. Gucken wir mal, ob ich das mit der Technik hinkriege. Hammer. Also, Thema soll heute sein, Petrus, ein Jünger, wie du und ich. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich kenne euch nicht. Oder ich lerne euch gerade so ein bisschen kennen und das ist wunderschön. Aber ich weiß nicht, was ihr wirklich braucht, was euch beschäftigt. Ihr habt Gebetsanliegen vorhin ein paar gehabt. Ihr betet füreinander, das ist schön. Wir haben unsere Not, auch mit der Situation, wir tragen es einander. Aber was braucht wirklich jeder Einzelne? Wo ist euer Standpunkt? Wo steht ihr? Steht ihr wirklich da und sieht euch Jesus da auf dem Standpunkt oder steht ihr irgendwo nebendran und der Punkt ist ganz woanders? Das weiß ich nicht. Gehst du den Weg mit Jesus schon lange? Schon viele Jahre? Erst seit kurzem? Oder zögerst du vielleicht noch, ihn überhaupt zu gehen mit Jesus? Lass uns deshalb mal gemeinsam gucken, was der Petrus denn gemacht hat, wie der den Weg mit Jesus gegangen ist, wie er ihm nachgefolgt ist. Du hast vorhin gesagt, der David war ein sehr geradliniger Mensch und das finde ich auch. Und beim Petrus, der ist auch ein impulsiver Typ, aber auch geradlinig. Er steht zu dem, was er sagt. Was hat ihn sonst so ausgemacht? Und ich mag ihn eigentlich, weil er gerade raus ist, der Petrus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also den Jünger, die in der Bibel, da ist der Petrus mein Typ. Vielleicht sieht man es mir auch an. Ich weiß es nicht. Aber ihr merkt es vielleicht dann auch. Aber ich mag ihn wirklich. Aber wir gucken jetzt mal an, wie auch er am Anfang war in den Evangelien und wie er wirklich dann auch am Schluss sich hat verändern lassen. Wie kann Gott die Art, die er jedem von euch gegeben hat, und auch dem Petrus diese impulsive Art, wie kann er die gebrauchen? Wie ist der Weg mit Jesus verlaufen und wie hat sich sein Glauben verändert und wie ist er auch gewachsen? Er hatte letzte Woche das Thema Taufe, oder er hat auch eine Taufe. Wir bilden eine Einheit mit Christus und sollen uns von Gott gebrauchen lassen. Wir wollen nachfolgen, haben wir gesungen. Wir haben Jesus, der uns in- und auswendig kennt. Und wollen wir mal gucken, ich hoffe, es gelingt mir, euch das aufzuzeigen, wie Jesus diesen Weg mit Petrus gegangen ist und wie er ihn auch, bin ich von überzeugt, mit jedem von uns geht. Ich habe 5 Punkte mal rausgegriffen aus dem Evangelium und aus dem Leben mit Petrus und mit Jesus, wo die zusammen unterwegs waren. Und wir wollen uns mal speziell die Dialoge angucken, die dort geführt wurden. Und zwar der Dialog, der erste Punkt, Einsicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch üblich ist mit Bibelstellen lesen. Ich lese die euch vor, ihr könnt auch gerne mitlesen. Ich habe unterschiedliche Übersetzungen rausgesucht, weil dieses Thema, was ich mit euch mache, das hatten wir in der Kinderfreizeit im Sommer. Da haben wir auch Ritter kombiniert mit Petrus gehabt. Und ich habe jetzt diese 5 Stellen einfach rausgegriffen und am Schluss noch was dazu gemacht. Also ich lese euch jetzt vor, Lukas 5, Vers 1 bis 11 und hoffe, dass ich mit den Bibelstellen auch mit der Zeit hinkomme. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer 2 leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahr noch ein Stück weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwidert Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viel Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten die Fischer im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagt zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land und ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Erste Begebenheit. Wir befinden uns am See Genezareth und treffen dort zum ersten Mal den Petrus. Es ist eine Arbeitsstelle. Er ist Fischer, er kennt sich da aus. Allerdings war die letzte Nacht gar nichts. Er hat nichts gefangen. War er frustriert? Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Und hier sehen wir schon die ersten Charakterzüge von Petrus. Auf dein Wort hin mache ich's. Wenn du das sagst, dann mache ich das. Er ist Optimist, er lässt sich nicht unterkriegen. Er ist ein Macher und er ist geradlinig. Und da sehen wir schon die Impulsivität von Petrus. Und das Resultat ist ein riesiger Fischfang. Oh, ich habe vergessen, bei den Folien weiterzumachen. Entschuldigung, ich muss es noch üben. Genau, ein Wunder, ein richtig großes Wunder. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, um dieses Wunder. Weil erst daran merkt der Petrus: Ups, das ist nicht irgendjemand, das ist Jesus, das ist der Verheißene. Da ist irgendwas anders an dem Mann. Und er erkennt: Ich bin ein Sünder. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg, ich bin zu schlecht für dich. Und hier haben wir den ersten Dialog. Mich hat selbst erstaunt, was Jesus sagt. Er sagt nicht: Ja, richtig, gute Einsicht, gute Erkenntnis, ich bin heilig, du nicht. Sagt Jesus aber nicht. Sondern er sagt: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Halt, der war schon da. Und genau das ist Jesus. Fürchte dich nicht. Ich werde für deine Sünden sterben und sie dir abnehmen. Dir aber habe ich einen Auftrag, Petrus, gewinne Menschen für mich. Und das Schöne ist, das ist auch nichts Neues. Und daran sehen wir wieder, dass Jesus Gott zeigt. Im Alten Testament steht in Jesaja 43 auch schon: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und genau das ist unser Herr. Wir gehen zur zweiten Situation: Vertrauen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen in den Boxen. Wir haben das mal versucht zusammenzufassen, auch diesen Dialog immer links: Petrus, ich bin ein Sünder, und rechts: Jesus sagt, ich fürchte dich nicht. Wir kommen zum Vertrauen. Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück. Denn er wollte sich von den Leuten verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz alleine. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus: Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus seine Hand ihm entgegen, hielt ihn fest und sagte: Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Wieder der See Genezareth. Sturm, Dunkelheit, Strapazen. Selbst die hartgesottenen Fischer sind fertig. Und dann noch eine Erscheinung auf dem Wasser. Und sie bekommen wirklich Angst. Doch es ist der Herr, der ihnen sagt: Hab keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Und der Petrus, haben es gerade schon gehört: Herr, wenn du es wirklich bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Er glaubt schon. Ihr merkt, gerade vorhin waren wir noch beim Fischen, wo Petrus den Jesus das erste Mal sieht. Da sind inzwischen ein paar Begebenheiten. Aber dann hat er ihn beobachtet, Petrus. Petrus hat den Jesus beobachtet. Und dann merkt er: Hey, wenn das Jesus ist, dann kann ich das. Dann kann er mir das sagen, dann geht es. Und Jesus sagt: Komm. Und Petrus geht wirklich auf dem Wasser. Oft merken wir uns so, geht er unter. Aber er geht wirklich auf dem Wasser. Hat kein Mensch von uns jemals getan, oder? Und Petrus ist der einzige Mensch, abgesehen von Jesus, der auf dem Wasser gegangen ist. Er hat so ein Vertrauen in seinen Herrn. Das finde ich Hammer. Jetzt kommt halt eine Welle. Ja, und dann hat Petrus Angst. Aber alle anderen hatten vorher schon Angst. Und Petrus hat erst Angst bekommen. Ein richtig mutiger Kerl, der Petrus. Und dann sagt er nicht: Ich gehe unter, sondern er sagt: Herr, hilf mir. Er geht direkt zu Jesus und er weiß, dass er ihm helfen kann. Und er weiß, wer sein Herr ist. Und was sagt Jesus? Vertraust du mir so wenig? Du kennst mich doch jetzt schon. Ich bin doch schon dein Herr. Aber wie schnell kommen wir in eine Situation, wo wir die nicht mehr kennen, die wir nicht einschätzen können, wo was Unvorhergesehenes passiert und haben auch ganz schnell Angst, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir unseren Standpunkt vielleicht verlassen, wo wir uns wohl eingerichtet haben, wo wir alle Sachen kennen, da geht es uns gut, aber sobald wir in eine Situation reinkommen, wo was anderes ist, da kriegen wir Angst, wenn wir ehrlich sind. Und hat uns Jesus schon mal im Stich gelassen? Nie, oder? Und Jesus hilft uns und da will er genau unser Vertrauen haben. Drum der zweite Punkt: Vertrauen. Wir kommen zum dritten Punkt. Demut. Dazu lese ich Johannes 13, Vers 1 bis 17. Das Passafest stand schon unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sikarier Judas ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihn uneingeschränkt Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon kam, wehrte dieser ab. Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erwiderte Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagt Simon Petrus. Jesus entgegnete, wer gebadet ist, ist ganz rein, er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum hat er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich da gerade getan habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Und das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Nun handelt auch danach, denn das ist der Weg zum wahren Glück. Hier, die Situation ist ein bisschen komplizierter. Da sind zwei Sachen miteinander verwoben. Das alttestamentliche, die alttestamentliche Reinigung, beziehungsweise die Reinigung durch das bevorstehende Opfer Jesu und die Demut, die zum Dienen führen soll. Petrus echauffiert sich schon fast darüber, dass Jesus ihm die Füße waschen will. Als er dann aber langsam versteht, will er komplett gewaschen werden. Wenn Jesus ihm dient, dann noch bitte ganz. Dann wasch mich ganz, sagt Petrus. Dann antwortet Jesus ihm, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen abzuwaschen. Ihr seid rein. Jesus wäscht uns die Füße. Wenn wir seine Nachfolger sind, wenn wir getauft sind, sind wir von oben bis unten rein. Aber wir laufen in der Welt rum, wir kriegen immer wieder dreckige Füße. Und dann müssen wir uns von Jesus immer wieder die Füße waschen. Aber er macht das. Er dient uns. Und das ist das, wo er fragt, versteht ihr, was ich da gerade gemacht habe? Wir sollen auch einander vergeben, einander dienen und uns gegenseitig die Füße waschen. Jesus macht das vor den Augen der Jünger und Petrus kriegt das ja mit. Er hat das ja auch da diesen Dialog mit Jesus geführt und er fordert sie auf, macht das auch nach, bitte. Dann diese, von der Reinigung, diese Wende zu diesem, ich bin euer Rabbi, euer Lehrer und der Knecht ist nie größer als sein Herr. Dienen ist angesagt. Wenn Jesus unser Herr ist, dann wollen wir ihm folgen, haben wir gesungen. Und da gehört das Dienen auf jeden Fall dazu. Und zum Dienen brauche ich Demut. Und darum habe ich Demut auf die Folie geschrieben. Weil unser alter Mensch, der rebelliert immer wieder dagegen. Ach, ich kann das nicht. Komm, ich kann nicht predigen. Und ich kann die Aufgabe nicht machen. Jemand anders, das kann doch jemand viel besser. Und eigentlich habe ich einfach nur keinen Bock. Oder? Und genau da fordert Jesus auf, mach's mir nach. Und das Tolle ist an Jesus, der hat nicht große Reden geschwungen, das ist irgendwo theoretisch abgelegt. Und nein, er hat es vorgelebt. Er hat es wirklich vorgelebt. Er zieht sich selber den Schurz an und nimmt die Schüssel, macht das Wasser rein. Und wäscht seinen Jüngern die Füße. Ein sehr interessanter Punkt, der mich auch wirklich bewegt hat. Wie viel suchen wir Menschen nach dem Glück? Und hier sagt Jesus, handelt so, denn das ist der Weg zum wahren Glück. Wirkliches Glück finden wir im Dienen. Passt nicht in unsere Zeit, aber es ist wirklich so. Und das finde ich echt stark, dass wir wirklich Glück finden, wenn wir Jesus nachfolgen. Und Petrus hat es gelernt. Wir kommen zum nächsten Punkt, Versagen. Lukas 22, Vers 54 bis 62 lese ich euch vor. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einem sicheren Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Der Mann da war auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach: Das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte: Du bist doch einer von seinen Freunden. Ausgeschlossen, ich doch nicht, wehrte Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer: Natürlich gehört er hier zu Jesus, der kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebraust hervor: Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte der Hahn. Jesus dreht sich zu ihm um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Wieder unser Petrus. Voller Euphorie im Garten Gethsemane. Wenn alle dich verlassen, ich komme immer mit, ich bleib bei dir. Dann hat er noch, warum auch immer, sein Schwert dabei. Will garantiert nicht das Ohr abhauen, sondern woanders hin zielen. Trifft aber nur das Ohr, oder? Ich denke, Jesus hat es so gemacht. Jesus macht da sogar noch ein Wunder und heilt einen Feind. Er folgt ihm bis in den Innenhof und jetzt wird es brenzlig. Am Feuer wird er dreimal gefragt. Nö, nö, ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht. Dreimal. Und von Jesus reicht ein Blick. Jesus muss nichts sagen. Er ist wahrscheinlich auch zu weit weg. Aber es reicht ein Blick. Und der Petrus weiß ganz genau, was los ist. Es braucht keine Worte. Wir wissen nicht, was es für ein Blick war. War es ein trauriger Blick? Oder ein ermutigender? Wir wissen es nicht. Aber der Petrus weiß sofort, was los ist. Der starke Petrus. Er hat versagt. Geht es uns nicht auch so? Voller Elan planen wir manchmal was. Wir sind bereit, bereiten etwas vor, machen etwas, wollen was tun für Jesus. Und dann ein falsches Wort, eine ungeplante Situation, eine nicht bedachte Reaktion von einem anderen, der uns irgendwie schief kommt und uns reißt total aus der Bahn. Jungschar vorbereitet, keiner macht mit. Haben wir versagt? Haben wir was falsch gemacht? Oder wir haben in unserem Leben Sünde, in die wir immer wieder reintappen. Vielleicht fahren wir aus der Haut, vielleicht explodieren wir oder verhalten uns auf jeden Fall nicht so, wie es ein Jünger Jesus sollte. Und dann reicht eigentlich ein Blick unseres Herrn und wir wissen ganz genau, was los ist. Und es ist erschütternd und beruhigend zugleich, finde ich. Uns trifft es und soll es treffen, aber wir haben wieder einen Herrn, der uns mit seinen Blicken leiten möchte. Deswegen wissen wir jetzt auch nicht, was es für ein Blick war, den Jesus Petrus zugeworfen hat. Aber wir sollten mit Jesus Blickkontakt halten, damit wir uns leiten lassen können auf unserem Weg mit ihm. Der letzte Punkt, Hingabe. Jetzt muss ich mal kurz rechnen mit der Zeit. Ich kürze jetzt etwas ab. Wir haben jetzt die Situation, Johannes 21, Vers 1 bis 19. Ich erzähle euch jetzt kurz ein Stück die Jünger. Kehren in ihr altes Leben zurück. Sie gehen wieder fischen. Haben sie einen Auftrag vergessen? Petrus, komm, wir gehen fischen. Das können wir. Aber haben irgendwie ein Déjà-vu, oder? Deswegen sind wir wieder unten angelangt. Jetzt haben wir schon wieder nichts gefangen. Jetzt irgendwie nichts gelernt. Oder wie? Und dann steht ein unbekannter Mann am Ufer. Den erkennen sie nicht. Oder sie wissen nicht, wer es ist. Sie sehen es nicht. Ja, werft die Netze noch mal raus. Komischerweise sagt keiner, wir haben die ganze Nacht gefischt. Sie machen es jetzt tatsächlich ohne irgendeine Widerrede. Und haben wieder ein volles Netz. Wenn Jesus da ist, passieren Wunder. Haben wir am Anfang schon gehabt. Johannes erkennt ihn als erstes. Ey, das ist Jesus. Und sofort Petrus zieht sein Obergewand raus ins Wasser und er schwimmt ans Ufer. Er will als erster bei Jesus sein. Eine sehr schöne Begebenheit. Lest ihr euch vielleicht nochmal durch in Ruhe. Jesus sagt, dann bringt mal ein paar Fische her. Hat aber das Kohlenfeuer schon vorbereitet, auf dem der gebratene Fisch ist, und lädt sie zum Frühstück ein. Das ist Jesus. Er lädt uns ein. Und eigentlich ist er auf uns nicht angewiesen. Er braucht die Fische nicht, die sie gefischt haben. Aber er möchte uns gebrauchen. Und das finde ich so schön, dass Gott eigentlich alles ohne uns hinkriegt. Wir haben die Welt nicht in unserer Hand. Gott hat sie in seiner Hand. Aber er möchte uns trotzdem jeden von uns gebrauchen, an seinem Reich mitzubauen. Nachdem jetzt alles hat Sinn, kommt der Dialog, den ich jetzt noch lese. Johannes 21, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst vor, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Das ist jetzt der fünfte Dialog, den wir angucken, und er ist ein bisschen anders. Er erinnert sich, vorher hat Petrus immer eine Aussage getroffen und Jesus ist darauf eingegangen und hat darauf geantwortet. Und nun ist Jesus der, der eine einzige Frage stellt und sie dreimal wiederholt. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Dreimal liebst du mich? Und Petrus, ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Aber wo soll die, er kriegt jedes Mal einen Auftrag dazu, der sich auch steigert. Aber wir wollen auf die Frage drauf hinaus. Kann es sein, dass Petrus und wir Jesus nur diese eine Frage beantworten müssen? Hast du mich lieb? Ja, ist die Antwort. Jesus fasste selbst zusammen in dem einen Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Markus 12, Vers 30. Also scheint so, dass es Jesus wirklich nur um diese eine Frage geht, liebst du mich? Der Petrus ist dreimal verjaht und und einen Auftrag bekommt, sehen wir auch, dass Jesus für Petrus einen Auftrag hat und die Situation am Feuer vergessen ist oder ja, in die tiefste Stelle des Meeres hinab verschwunden ist. Jesus hat ihm vergeben und Petrus hat wieder Beziehung zu Jesus. Soweit die Einleitung. Wie geht es mit Petrus weiter? Die impulsive Art von Petrus ist geblieben. Gott hat uns einen Charakter gegeben und mit dem will er was anfangen. Das finde ich wunderschön. Ich muss mich nicht verbiegen bei Gott in dem, wo ich für verbrenne, wo ich eine Charaktereigenschaft habe. Damit meine ich jetzt nicht zornig und eifersüchtig. Das sind Dinge, die die Sünde hervorbringt. Aber den Charakter, diese Impulsivität, das gerade raus, das, dieser Macher, den der Petrus war, das will Gott gebrauchen. Und Petrus brennt für Jesus. Das sehen wir später in der Apostelgeschichte, wie er die Pfingstpredigt hält. Das war ein Fischer, das war der, der Jesus verleugnet hat. Das war der, der mal eben gesagt hat, hey, wenn ich auf dem Wasser gehen kann, wenn du das sagst, dann mache ich das. Genau der Petrus hat nachher in Jerusalem die Pfingstpredigt gehalten, hat Verantwortung übernommen für die Gemeinden, für die Fragen, die aufkamen am Anfang in der Entstehung der ersten Gemeinde und schließlich auch sich mit der Frage beschäftigen müssen, gilt das Evangelium für alle Menschen oder nur für die Juden? Ich finde es spannend. Und wenn ich kann jetzt euch nur einen Abriss geben über den Petrus natürlich. Und die Zeit ist zu knapp dafür. Aber bei dem Vorbereiten jetzt habe ich selber gestaunt, wo ich dann in den Petrusbriefen gesehen habe, wie Petrus wirklich gelernt hat. Und da will ich euch gerade zwei, drei Sachen noch sagen dazu, dass er gelernt hat. Und zwar im 1. Petrus 3, Vers 15. Da sagt ein Vers: Seid auch alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. Petrus hat aus der Situation im Innenhof am Feuer gelernt. Seid immer bereit zu sagen, wem ihr nachfolgt, wer ist euer Herr. Das ist ein Punkt von den fünfen, wo wir auf jeden Fall sehen, wo der Petrus gelernt hat. Wenn man die ganzen Briefe durchliest, findet man für alle was. Ich habe noch eine Stelle, 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7. Gleicherweise, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hammer, oder? Demut. Füße waschen. Hat Petrus gelernt. Angst haben beim Untergehen. Hat Petrus gelernt. Fürchtet euch nicht, alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Ich finde es verrückt, wie man den Petrus so sehen dürfen, wie der am Anfang solche Hammer rausgehauen hat, dass Jesus hinter ihn schickt und sagt, Teufel, kehre hinter mich, Satan. Oder auf dem Berg der Verklärung, hey, müssen wir Häuser bauen, oder? Finde ich klasse, den Petrus. Aber auch zu sehen, wie Gott ihn wirklich geformt hat. Oder Jesus ihn auch nicht abgestoßen hat. Und wenn wir jetzt die Punkte hier auf der Folie haben, wo sind bei uns die Punkte, an denen wir versagen? Wo sind die Punkte, wo wir lernen müssen? Wir haben die Zusagen von Jesus. Wenn wir gesündigt haben, fürchte dich nicht. Wenn wir Angst haben, vertrau mir. Wenn wir uns über etwas aufregen oder überheblich sind, sei demütig und diene. Wenn wir versagt haben, sei ein Blick, der uns nicht aus den Augen lässt. Und dass Jesus uns über alles liebt. Liebe ich ihn auch? Wenn ich jemanden liebe, dann bin ich doch auch um sein Wohlergehen und sein Bestes besorgt. Auch dass er sich keine Sorgen um mich machen muss. Ergo tue ich doch alles, um dem Geliebten auch mit Taten zu zeigen, dass es mir ernst ist mit meiner Liebe. Plötzlich wird auch aus dem Leben mit Jesus etwas eine runde Sache. Und es ist nicht mehr ein Krampf, ich muss ja oder ich darf nicht, sondern mit Jesus kann ich. Und das finde ich wirklich was Schönes. Ich möchte euch noch kurz eine Geschichte von Wilhelm Busch weitergeben. Eine Erzählung aus einem Buch, Bonbons, Schokolade und Glaubensfrüchte. Ging es um ein Jugendfest, wo die am Schluss am Abend die Mitarbeiter auch miteinander gesprochen haben, wie Jesus sie doch verändert hätte und wie es einfach schön ist zu sehen, dass Jesus was mit uns macht. Und da sagt dann einer, wenn ich mir viel Mühe gebe, freundlich zu allen Menschen zu sein, dann geht es immer schief. Wenn ich mich aber einfach dem Herrn Jesus ganz hingebe, dann wirkt er alles. Und daraufhin zitiert dann Wilhelm Busch seinen Großvater mit einem wunderbaren Satz. Wenn der Frühling kommt, dann muss man auch nicht in den Wald gehen, um alte Blätter von den Bäumen zu schlagen. Die fallen ganz von alleine ab, weil die neuen Triebe kommen. So geht es auch, wenn der Herr Jesus in unser Leben kommt. Und deswegen der Birkenzweig. Keiner von uns geht in den Wald und schlägt die alten Blätter runter, oder? Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt und er durch seinen Geist in uns wirkt, dann kann er das, was er angefangen hat, auch vollenden. Und das finde ich sehr beruhigend, weil wir mühen uns ab und es ist so erfolglos. Wir können uns selber nicht ändern, wir müssen uns von Jesus verändern lassen. Und dazu gehört eine ordentliche Portion Mut, aber es ruht ein großer Segen darauf. Berufen, um zu folgen, Nachfolge. Zum Schluss die zwei Verse aus 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein unwunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr noch nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Das hat Petrus geschrieben. Der in den Dialogen, die wir gerade durchgeguckt haben, noch so jung im Glauben war. Jetzt ist er ein Ermutiger. Ein Kämpfer für Jesus mit klaren und direkten Worten, nur ohne Schwert. Wir haben Gnade gefunden. Wir sind auserwählt, anderen zu erzählen, wie groß unser Gott ist. Und genau dieses Licht, von dem hier Petrus spricht, haben wir auch heute am ersten Advent Ankunft. Da brennt die Kerze. Jesus kam in diese Welt, wurde Mensch, um dieses unübertreffliche Werk auf Golgatha für uns zu vollbringen. Jetzt, 2000 Jahre danach, sollen wir sein Licht weitertragen in diese Welt als seine Nachfolger. Auf dem Bild hier seht ihr jetzt die Punkte, die zur Nachfolge dazugehören. Einsicht, Vertrauen, Demut, Versagen, Hingabe. Alles gehört dazu, jedes Einzelne. Und gerade bei dem Versagen, da haben wir Angst, oder? Ich will doch nicht versagen, ich will doch perfekt sein. Und gerade in Zeiten von sozialen Medien, wo man doch gerne nur das Gute postet, da umso mehr. Aber ich darf versagen bei Jesus. Und er lässt mich deswegen nicht fallen. Wo findet ihr euch wieder? Wo ist eure Herausforderung? Wo stehst du? Wo ist deine Herausforderung? Bei der Einsicht? Beim Vertrauen? Bei der Demut? Beim Versagen? Oder bei der Hingabe? Jesus ist da und er möchte uns leiten mit seinen Augen. Lass dich ermutigen wie ein Petrus und viele, viele Menschen davor und danach. Ein treuer Nachfolger des Herrn Jesus zu sein, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft, um allen Menschen zu erzählen, wie unübertrefflich er ist, gerade jetzt.